NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Verena Gontsch. Sie waren lange die Ausnahme. Frauen, die in der Politik etwas zu sagen hatten. Noch in den 1970er Jahren war Macht fest in männlicher Hand. Und wer als Frau in diesen Kreisen mitmischen wollte, brauchte Nervenstrategie und eine gute Portion Mut. Die Autorin und Historikerin Heike Specht ist heute unser Gast. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, warum es so lange gedauert hat, bis Frauen politische Verantwortung übernehmen konnten und was sie dafür aufgeben mussten. Nach mehreren Sachbüchern hat sie nun ihren ersten Roman geschrieben, Die Frau der Stunde. Darin erzählt sie von der ersten deutschen Außenministerin, einer fiktiven Figur, verortet in einer Zeit des Aufbruchs und der alten Machtspiele. Wir sprechen darüber, wie Sexismus und männliche Dominanz die politische Kultur der 70er Jahre geprägt haben, welche Strategien Frauen damals entwickelt haben, um sich durchzusetzen und warum sich manche dieser Mechanismen bis heute kaum verändert haben. Herzlich willkommen, Heike Specht.
Hallo.
Das ist Ihr erster Roman nach mehreren Sachbüchern über Frauen in der Politik. Warum diesmal ein Roman?
Ich glaube, ich habe jetzt einfach so viel mir angelesen und anrecherchiert über die letzten 60, 70 Jahre Bundesrepublik, dass ich gedacht habe, ich muss daraus jetzt mal was Fiktives machen. Und das hat total Spaß gemacht, ein bisschen freier zu erzählen. Aber natürlich ist ganz viel eingeflossen von dem, was ich mir so angeeignet habe in den letzten Jahren. Ich wollte eben dieses Gedankenexperiment wagen, was passiert wäre, wäre eine Frau viel früher in die erste Reihe gerutscht. Es gab ja natürlich immer wieder Ministerinnen ab den frühen 60er Jahren mit Elisabeth Schwarzhaupt, die allererste, aber eine, die wirklich quasi ganz nach vorne rutscht. Oft sind Frauen ja abgespeist worden mit den sogenannten weichen Themen, also Gesundheit und Frauen und Soziales und so weiter. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn passiert, wenn auf dem Höhepunkt einer großen außenpolitischen Herausforderung, und die habe ich mir ja dann geschaffen quasi durch die iranische Revolution, die 78, 79 stattgefunden hat, eine Frau in der ersten Reihe gestanden hätte, außenpolitisch, hätte das irgendeinen Unterschied gemacht. Und deswegen die späten 70er Jahre und natürlich auch, weil da, glaube ich, die Köpfe der Herren ganz besonders stark geraucht hätten, also stärker als dann in den 90er Jahren natürlich.
Ja, also das kommt ja auch sehr gut raus in dem Buch. Man fühlt sich wirklich in die Zeit hereinversetzt und kann das auch nachvollziehen. Die 70er waren ja auch eine Zeit zwischen Frauenbewegung auf der einen Seite, männliche Machtzirkel auf der anderen. Was hat Sie an dieser Spannung besonders interessiert?
Das war natürlich die Zeit des Aufbruchs. Also die Bundesrepublik ist in dieser Zeit, würde ich sagen, erwachsen geworden. Mit Willy Brandt und dann später Helmut Schmidt gab es natürlich einen riesen Aufbruch, auch eine Faszination und einen sehr großen Optimismus für die Zukunft und für Technik und so weiter. Und natürlich auch den Aufbruch der Frauen. Und das hat mich interessiert, quasi in dieses Spannungsfeld, wo es noch so die alten Beharrungskräfte gibt, die Typen, die einfach ihre Macht natürlich verteidigen und erstmal sich die Augen reiben, wenn da eine Frau plötzlich mitmischen will und wie diese Frau sich dann ihren Platz versucht erstmal zu definieren. Ja? Das ist ja das Spannende an den Ersten, dass die ja eigentlich überhaupt gar keine Vorbilder haben und sich die Trasse oder den Weg erstmal freischlagen müssen. Und das fand ich spannend.
Das zeigt sich ja auch, wie selbstverständlich damals noch Sexismus war in der politischen Kultur. Und ihre Protagonistin Katharina Cornelius weiß ja auch, wie sie damit umgehen muss.
Die weiß, wie sie damit umgehen muss, weil sie gesegnet ist mit einem relativ kommoden Selbstbewusstsein, aber weil sie vor allen Dingen auch, und ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis, Netzwerke hat, weibliche Netzwerke. Und wirklich, und das war mir auch wirklich ein Anliegen, das ist ein Buch, natürlich eine Art Bonn-Roman, es geht um Bonn und es geht um das Machtzentrum damals, der damaligen Bundesrepublik, aber es ist eigentlich wirklich ein Roman über Frauen, die Freiheit erkämpfen und zwar eben für sich persönlich, in ihrem persönlichen Leben, politisch, in der Bundesrepublik, aber eben auch im Iran auf der Straße und das wollte ich verknüpfen und da war es mir wichtig, starke Protagonistinnen, die durchaus also ja recht widerspenstig sind und recht zum Teil auch ein bisschen knorrig und nicht immer durchgehend sympathisch natürlich bei der ganzen Sache.
Ja, und Katharina Cornelius zum Beispiel hat ja keine Familie, ne? Sie ist auch frei sozusagen die Jobs zu übernehmen. Mhm. Was waren für Sie die subtilsten, vielleicht auch perfidesten Formen von Sexismus damals?
Wir wissen das ja aus der Realität. Da hat Renate Schmidt mich damals interviewt dazu, die gesagt hat, das war einfach damals Standard. Und das habe ich ja im Buch auch drin, dass sobald eine Frau zum Beispiel ans Redepult gegangen ist im Bundestag, die Zwischenrufe lauter wurden, überhaupt das Gemurmel lauter wurde, dass es sexistische, verniedlichende, herabwürdigende Kommentare gab. All das, also man muss sich überlegen, Annemarie Renger ist ja noch zur Miss Bundestag gewählt worden. Das gab es damals noch. Also, und das alles widerfährt auch Katharina Cornelius. Es sind aber auch so ganz kleine Episoden drin, die, glaube ich, jede Frau, die dieses Buch in die Hand nimmt, wiedererkennt oder auch schon erlebt hat, dass man ganz selbstverständlich für die Assistentin gehalten wird, dass erwartet wird, dass natürlich die einzige Frau im Team den Kaffee organisiert. All diese Sachen, die uns widerfahren sind, wahrscheinlich als junge Frauen, aber auch später noch, die habe ich versucht, ein bisschen damit einfließen zu lassen.
Und dann geht es ja sogar so weit, dass sie ja für einen Posten vorgeschlagen wird, aber der Vorgänger ja meint, er kann es dann irgendwann einfach mal wieder so übernehmen, weil sie dann auch bereit ist, die Macht wieder abzugeben. Da spielt sie aber ja nicht mit.
Ja, es dämmert ihr so nach und nach, was da die Planung war. Aber sie ergreift trotzdem die Chance. Also sie sieht, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so die Botschaft, die vielleicht dahinter steckt, wenn sich die Chance bietet, dann nehmt sie. Und dann geht rein. Und das macht Katharina Cornelius, aber sie kann das wirklich nur machen, weil sie also ausgestattet ist mit einer sehr wehrhaften Truppe von Frauen, die mit ihr dabei sind.
Gleichzeitig beschreiben Sie ja die Revolution im Iran. Da spielt ja auch eine Frau eine Rolle und hat da nicht viel zu melden.
Ja, das ist natürlich eine ganz reale Geschichte, die quasi vor deren Hintergrund ich meine Protagonistin gestellt habe, die ich wirklich also jetzt auch bei der Recherche nochmal mir genauer angeguckt habe, wie niederschmetternd das war, weil die Iranerinnen ja wirklich ganz an vorderster Front mutig mitgekämpft haben, um den Schah loszuwerden. Und das Nächste, was passiert ist, es installiert sich ein Regime, das sie, also die Hälfte der Bevölkerung, die Hälfte der Menschheit im Iran, entmachtet und zurückdrängt und unter den Schleier zwingt. Und es war dann tatsächlich so, dass Feministinnen aus der ganzen Welt noch gekommen sind, auch zum 8. März, zum Frauentag, zum Internationalen Frauentag 1979. Aber wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist und wir wissen, dass die Frauen im Iran bis heute diesen Kampf gegen Geschlechterapartheid führen. Und das war mir wichtig, das zu verknüpfen, auch mit einer aktuellen Frage, die uns bis heute beschäftigt.
Und die Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, was wäre gewesen, wenn? Also wenn wir eine Außenministerin schon in den 70ern gehabt hätten oder mehr Frauen in der Politik, was glauben Sie, was wäre passiert?
Ja, ich meine, auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten paar Jahren mit einer weiblichen Außenministerin, mit Annalena Baerbock und einer feministischen Außenpolitik, glaube ich, haben wir gesehen, was die realpolitischen Begrenzungen und Beschränkungen sind, mit denen auch eben Außenministerinnen zu tun haben. Und ich denke, das wäre einer Außenministerin 78, 79 mindestens genauso schwer gefallen, wenn nicht noch viel schwerer, weil natürlich die Umstände insgesamt noch ganz andere gewesen wären. Aber tatsächlich, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, dass im Iran die Hälfte der Menschheit quasi entmachtet wurde und zu Bürgern zweiter Klasse erklärt worden sind. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt in den Diskussionen, die es dann gab im Bundestag. Die Frage, ja, was passiert denn jetzt? Jetzt ist der Schah weg, jetzt kommt Khomeini, was machen wir mit dem? Das war überhaupt kein Thema. Und das fand ich schon niederschmetternd schlimm. Ja.
Und wenn es damals größere Frauennetzwerke gegeben hätte, wäre das vielleicht wenigstens gewürdigt worden oder besprochen.
Ja, das ist das eine. Und ich glaube auch, deswegen habe ich das Thema ja auch drin. Es geht ja auch um den Journalismus zum Teil. Auch da, wenn die Berichterstattung stärker schon weiblich gewesen wäre, also mehr Journalistinnen, mehr Reporterinnen, hätte man das natürlich auch größer zum Thema machen können. Wir haben das jetzt gesehen mit den Frauleben-Freiheit-Aufständen. Das ist natürlich durch die Social Media groß gemacht worden und darüber berichtet worden, auch von weiblichen Multiplikatorinnen weltweit. Ja, das darf man nicht unterschätzen.
Ja, das Internet gab es damals noch nicht, können sich viele nicht vorstellen, war aber so.
Ja, ne? Genau.
Sie haben Annalena Baerbock angesprochen. Welche Mechanismen haben sich verändert und wo sehen Sie Kontinuitäten?
Ja, ich glaube, wir haben uns natürlich jetzt schon daran gewöhnt, dass es Frauen in der ersten Reihe gibt. Wir hatten 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin. Also das Thema Frauen und Macht ist ein bisschen stärker zur Normalität geworden, aber immer noch fällt es einfach mehr auf und reibt man sich viel mehr. Ich sage immer, Dinge, die Männer seit 100 Jahren, seit 1000 Jahren machen. Also Männer schreiben zum Beispiel Bücher, wenn sie irgendwas werden wollen. Bewerbungsschriften, die erscheinen dann in irgendwelchen Verlagen, dann berichtet man darüber. Ganz normal, da hat noch nie irgendwie jemand die Stirn gerunzelt. Sobald eine Frau das macht, schaut man da ganz genau hin und dann, oh, wenn irgendwas nicht ganz 100% ist, dann reibt man sich daran. Oder wie jetzt Annalena Baerbock diesen Posten der UN-Präsidentin sich gegriffen hat. Das machen Männer seit immer, seit Anbeginn. Und das ist einfach ganz normal. Sobald die Frau das macht, ist es so, wie wenn es allen plötzlich das erste Mal überhaupt auffallen würde, dass es so ist. Und dann reibt man sich daran. Insofern, ja, haben wir da immer noch ein Problem mit Frauen und Macht.
Im Moment ja besonders. Kommunen haben ja riesige Probleme, ja, Bürgermeisterinnen zu finden. Ja. Und im Parlament ist die Quote, ja, der Frauen ja massiv zurückgegangen.
Ist zurückgegangen und die Atmosphäre, das berichten ja Bundestagsabgeordnete und das ist in den Landtagen, sieht das sicher nicht anders aus, ist natürlich durch die Präsenz der AfD die Situation nicht eben angenehmer geworden. Also die Zwischenrufe, die Beleidigungen, die Unflätigkeiten, das hat zugenommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Frauen immer noch auf eine andere Weise angegriffen werden können als Männer. Die sexualisierte Gewalt, wenn sie auch nur verbal ist zum Teil, das erleben Männer eben nicht oder sehr selten. Und das ist natürlich für viele Frauen, gerade auf kommunaler Ebene, fragt man sich schon, will ich mir und meiner Familie das antun? Ja.
Ja, da ist durch Social Media eigentlich so ein zweischneidiges Schwert aufgekommen. Einerseits ist es natürlich wirklich eine größere Demokratisierung. Jeder kann sich beteiligen, jeder kann seine Meinung sagen. Dafür ist das Feuer natürlich auch viel größer, ne? Wenn man dann Drohungen erleben muss.
Ja, das hat Katharina Cornelius noch nicht erlebt. Die tun sich noch mit den ganz klassischen Zeitungen, Magazinen. Aber auch da, sie wird ja dann ganz groß aufs Cover genommen vom Wächter, also von dem großen Nachrichtenmagazin, das ich erfunden habe.
Den Spiegelverschnitt.
Das haben Sie gesagt, aber ja, natürlich sowas in der Art. Und mit einem schönen großen Porträt und einem großen der Unterschrift Die Frau der Stunde, deswegen heißt das Buch ja auch so. Und das bringt die Männer natürlich zur Weißglut, weil dieser Griff nach der Macht von einer Frau, von noch dazu von einer kleinen, zierlichen Frau, damit können die gar nicht umgehen. Und damit hat Katharina Cornelius eben zu tun und dann natürlich mit den, also klar, mit Fernsehnachrichten und mit Talkshows und so weiter, was es damals halt schon gab.
Wenn wir nochmal auf die politische Lage heute gucken, haben Sie das Gefühl, dass wir gerade einen Rückschritt im Feminismus erleben?
Ja, ganz, ganz eindeutig ja. Es ist wirklich, wenn wir in die USA gucken, sehen wir, dass die Amerikanerinnen heute weniger Rechte haben als ihre Großmütter. Wir sehen in Europa ähnliche Bestrebungen, also auch wieder in Bezug auf Reproduktion, auf Abtreibungsfragen, auf Verhütung und so weiter. Sie haben es gerade schon angesprochen natürlich, die Zahl der Frauen in den Parlamenten in Deutschland nimmt ab. Ich habe gerade vorhin ein Foto gesehen von Markus Söder, ein Post zwischen ganz vielen Ministerpräsidenten und es ist keine einzige Frau dabei, jetzt weiß ich nicht, es gäbe ja Anke Rehlinger und es gäbe natürlich Manuela Schwesig, aber man schaut diese Fotos an und denkt sich, ja, was ist denn da passiert? Also es ist ganz klar natürlich auch die Rechten, die neuen Rechten, was die vorhaben, ist ein Schritt zurück und da müssen wir verdammt aufpassen und der Zeitgeist ist da wirklich dabei, sich zu drehen. Und es sind quasi schon die ersten Schritte unternommen. Ja. Wir sehen die Auswirkungen von Trump in Amerika. Das hat natürlich riesige Ausstrahlung, wenn man da einen kaisergleichen Mann in Gold sieht die ganze Zeit, umgeben von anderen Männern. Diese Wellen strahlen in die ganze Welt aus.
Und gleichzeitig hat man ja das Gefühl, man geht eher zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ne? Wenn ich jetzt an Tradwives denke oder das Rollenbild der Frau, die zu Hause bleibt und sich um ihre Kinder kümmert. Das sind ja pure erzkonservative Vorstellungen, von denen wir dachten, dass die längst schon überwunden sind.
Nein, das hat natürlich auch was mit Krisenzeit zu tun, dass sich Menschen, vor allem Männer, in Krisen dann rückbesinnen auf die Zeit, wo vermeintlich die Sache in Ordnung war, die Welt in Ordnung war. Und wir sehen das ja in den Wahlergebnissen, in den Umfragen, dass junge Männer, und das ist eigentlich das, was mich am meisten besorgt, es handelt sich nicht, also als ich ganz jung war, hat man gedacht, na, das Problem erledigt sich quasi biologisch, ja, weil die alten Männer halt, die irgendwie chauvinistisch oder machoistisch sind, die werden immer weniger. Und jetzt sehen wir aber die jungen Männer, wählen eher rechts und die jungen Frauen wählen eher links. Und das ist natürlich ein Problem. Und das hat was mit Statusverlust zu tun.
Ja, mit Statusverlust, aber auch natürlich mit der Möglichkeit, diese Macht auszuüben. Ne? Also dass es auch ankommt und dass man dann Medien nutzt wie TikTok und eben jungen Männern dann auch solche Gedanken weitergibt, ne? Dass sie die Macht haben in der Familie und in der Beziehung.
Genau. Und das ist natürlich der allerälteste Trick in der Trickkiste des Patriarchats, dass man die Männer vermeintlich quasi besänftigt, indem man ihnen sagt, nee, daheim seid ihr wenigstens noch die Herren im Haus, wenn ihr auch sonst nichts zu sagen habt. Ja? Statt dass wir es schaffen würden, und das wäre, glaube ich, das große Ziel, dass Frauen und Männer zusammen sich für progressive Werte einsetzen, weil das, was sich da tut mit den Tech-Millionären und die Reichen, die immer reicher werden, das trifft ja alle. Ja? Also das macht ja die Männer genauso klein und machtlos. Und da hilft ihnen auch nichts, wenn sie dann daheim entscheiden dürfen, ob es am Abend irgendwie Bohneneintopf oder Lasagne gibt. Das ist doch ein Ablenkungsfeuer. Und das ist eigentlich das, was lästig ist und was ich sehr schade finde und wo ich mich auch frage, wo wir vielleicht in den letzten Jahren es nicht geschafft haben, da gemeinsam quasi eine Front zu bilden gegen die eigentlichen Herausforderungen und nicht eben so kleine Scharmützel, in die wir uns verhakelt haben.
Ja, die neuen feministischen Strömungen sagen ja auch, es gibt so ein Gefühl der Erschöpfung, weil man jetzt 20 Jahre über Job und Vereinbarkeit geredet hat und wie sich alles ändern könnte, und gelandet ist man dann bei Burnout und Work-Life-Balance, ne? Also das Gefühl, dass da nicht das tatkräftige Netzwerk entstanden ist oder die Frauenpower, die man da vielleicht erwartet hat, ist das auch ein Versäumnis der Parteien?
Ja, aber die Parteien sind natürlich letztlich wir alle. Also ich glaube, da kann man sich keinen schlanken Fuß machen. Ich glaube, wir müssen da jetzt wirklich, also in Anbetracht der Gefahren und den Herausforderungen, vor denen wir stehen, müssen wir schleunigst versuchen, und da sind wir wieder bei den Netzwerken und bei den Koalitionen, da müssen wir, glaube ich, größer sein mit uns allen und merken, wer ist quasi ein Verbündeter oder eine Verbündete, und dann die Reihen da schließen, anstatt quasi sich so ausdividieren zu lassen. Ich glaube, da lehnen sich dann die Tech-Bros zurück und denken sich, ja, jetzt streiten die wieder über so Lappalien, wo man denkt, ja, nein. Es geht um Lohngleichheit und es geht um echte Vereinbarkeit von Job und von Familie, und zwar für Männer und für Frauen. Und es geht um die große Schere zwischen Arm und Reich und diese Dinge, und nicht um die Dinge, über die wir uns eben in den letzten Jahren fest diskutiert haben. Und eben die Tech-Bros haben sich zurückgelehnt und gedacht, ja, macht ihr mal.
Gibt es in der aktuellen deutschen Politik eine Frau, wo Sie sagen, ja, da sehe ich das Potenzial?
Also ich war trotz aller Kritik eigentlich eine große Unterstützerin von Annalena Baerbock. Es gibt natürlich eine Ricarda Lang, die gerade wieder aufblüht. Das finde ich gut. Es gibt sicher auch bei der CDU, bei der Union und bei der SPD Frauen, die ich toll finde und die super Arbeit machen. Aber klar, es fehlt mir gerade so, wenn ich auf die Bundespolitik gucke. Was soll ich sagen? Das liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich mir ja in diesem Buch, also es ist ja so eine Art, also es spielt ja in den 70er Jahren und es ist natürlich eine Art sozialliberale Koalition, wo man ein Projekt hatte, wo man was Positives hatte, wo man wusste, die zwei Parteien machen was miteinander, was konstruktiv ist, was eine Vision hat. Und das ist halt was jetzt in Deutschland seit längerem für mich nicht rüberkam und jetzt auch nicht rüberkommt.
Ja, also es geht eher um eine Verwaltung von Problemen.
Genau, man hat einen Riesenberg von Problemen und man muss irgendwie
gucken. Macht es auch so zäh, ne?
Sehr zäh und sehr uninspirierend, und man hat nicht das Gefühl, die haben jetzt Lust, wirklich da was miteinander zu machen, sondern die müssen halt, und nur quasi um das Schlimmste zu verhindern. Und das ist natürlich kein Ansatz, der richtig inspirierend ist.
Ja, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Frauen in der Politik, in verschiedensten Varianten und Persönlichkeiten. Was fasziniert Sie an dem Thema so?
Als Historikerin bin ich immer wieder erstaunt, was man in der Schule und im Studium und in Büchern eben nicht erfahren hat. Und das ist eigentlich das so mein Ansatz, dass ich mir immer wieder gerne anschaue, die andere Seite der Geschichte, also all das, was wir nicht erfahren haben, all die Informationen über spannende und wichtige und vielleicht auch kontroverse und vielleicht auch ganz schreckliche Frauen und was die geleistet haben, was wir über die einfach nicht wissen. Ja, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen für ein neues Buchprojekt mit der Commune in Paris beschäftigt und mit der Französischen Revolution. da sind Namen aufgetaucht, die habe ich im Studium nie gehört, obwohl ich mich intensiv mit diesen Sachen befasst habe. Und das ist schon erstaunlich, wie sehr wir bereit waren in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, uns über den abseitigsten Friedensvertrag oder irgendwelche Soldatenstiefel Informationen anzusammeln. Aber ganz reale Fragen, die das Leben von Männern und Frauen und Kindern betroffen haben, einfach das ausgeblendet haben. Das finde ich spannend und da bohre ich immer wieder nach. Und jetzt war ich eben gerade sehr intensiv mit der Bundesrepublik befasst, weil es da auch viel zu tun gab natürlich.
Ja, in der Kunst geht es einem ja ähnlich.
Ne? Ja, ja, natürlich.
Da tauchen plötzlich Frauen, Malerinnen auf und man sagt sich, der Kandinsky war gar nicht der Einzige mit der abstrakten Malerei. Da gab es zur gleichen Zeit auch noch 5 andere Frauen.
Genau, und dann hat man natürlich so in allen Bereichen, also sowohl in der Literatur als im Kino und Film und alles mögliche, in Politik, das war das, was ich gerade auch schon sagte, die Frauen, die dann eben in die vermeintlich weichen Ressorts geschickt wurden. Das, was Männer gemacht haben, ist quasi der Standard. Das ist das, was Menschen betrifft, das Allgemeine. Also sie werden ja in keiner Buchhandlung dieser Republik beispielsweise eine Ecke finden, wo steht starke Männer oder freche Männer oder so. Ne? Mm. Es gibt auch
oder
nicht
wandernde Männer.
Ja, es gibt kein Genre Männerliteratur. Gibt's nicht. Es gibt aber Frauenliteratur. Das heißt, Literatur an sich ist männlich. Und Film an sich ist männlich. Und wenn dann eine Frau einen Film macht über Frauen, dann ist es ein Frauenfilm oder Frauenbuch. Und das ist immer noch so. Das ist im Jahr 2025 immer noch so.
Ja, traurig. Gibt es eine Frau, ob historisch oder zeitgenössisch, der Sie gerne begegnen würden, die Sie besonders inspiriert oder geprägt hat und mit der Sie gerne mal eine Stunde quatschen würden?
Ganz oben auf der Liste von den Realen. Natürlich mit meiner Heldin Katharina Cornelius würde ich wahnsinnig gerne Gin Tonic trinken. Ansonsten würde ich natürlich sehr, sehr gerne mit Simone Weil, der großen Grande Dame der französischen Politik, die in den 70er Jahren das sogenannte Loi Weil durchgesetzt hat, also die Legalisierung der Abtreibung, Holocaust-Überlebende, ganz, ganz wichtige Politikerin des 20. Jahrhunderts, mit der würde ich wahnsinnig gerne Rotwein trinken, doch. Unbedingt. Ansonsten gibt es hier natürlich in meiner Heimat immer Renate Schmidt, ist natürlich eine ganz tolle Frau. Und warum nicht Margaret Thatcher? Ich meine, das wäre sicher lustig, ein Abend mit Margaret Thatcher. Sehr kontrovers, aber kann ich mir schon vorstellen.
Ja, passend zu ihrem 100. Geburtstag.
Oder?
Ne?
Hatte sie ja eben erst.
Am 13. Oktober.
Genau. Könnten wir darauf anstoßen.
Wenn wir uns in 2-3 Jahren nochmal treffen würden, sprechen würden, was wäre für Sie ein Erfolg?
Vieles. Also eine erste US-Präsidentin wäre ein großer Erfolg, was bedeuten würde, dass der aktuelle Präsident weg wäre. Es wäre natürlich ein großer Erfolg, wenn wir es schaffen würden, in der Realität der Menschen Fortschritte zu machen, nämlich wirklich im Hinblick auf Lohngleichheit, im Hinblick auf echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es wäre ein Erfolg, eine Bundespräsidentin zu haben. Mal, die allererste, gab noch keine. Das wären so Sachen, die ich gut fände. Und dass wir natürlich erfolgreich das, was wir jetzt gerade besprochen haben, diesen massiven Angriff auf unsere Art zu leben, und zwar von verschiedenen Seiten, den wir ja erleben, dass wir den erfolgreich zurückkämpfen, und zwar Männer und Frauen zusammen. Das wäre mir wichtig.
Die Historikerin und Autorin Heike Specht war das am heutigen Weltfrauentag im Gespräch mit Verena Gonsch über ihr Buch Die Frau der Stunde, über Macht, Mut und die Steine, die Frauen in der Politik immer wieder in den Weg gelegt werden. Der Roman ist bei Drömer erschienen, umfasst 352 Seiten und kostet 22 Euro.
NDR Kultur